SRF 2 Kultur.
The Royals. In England immer wieder beliebtes Thema, egal ob sie heiraten, sich scheiden lassen, dummes Zeugs reden oder vor mehr als 500 Jahren gestorben sind. Wie zum Beispiel Richard III, der im Moment in England post mortem großes Medienecho genießt. Maya Brändli und Hannah Wick.
Six Richmonds in the field. Five have I slain today instead of him. A horse! A horse! My kingdom for a horse!
Sein Königreich für ein Pferd, soll er gerufen haben, bevor er auf dem Schlachtfeld 1485 sein Leben verlor. So zumindest hat es William Shakespeare dem jungen König Richard III. Angedichtet und ihn mit seinem Drama zu jahrhundertelangem Schurkendasein verholfen. Denn Shakespeare mochte Richard III. Nicht und stellte ihn als bösartigen, schwächlichen, intriganten König dar mit Buckel. Und dieser Ruf blieb an Richard III. Haften. Schlechte Presse? Tempi passati.
Ladies and gentlemen, it is the academic conclusion of the University of Leicester that beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III, the last Plantagenet King of England.
Die Archäologen der Universität Leicester gaben gestern in einer außerordentlichen Pressekonferenz bekannt, dass die Knochen, die man kürzlich unter einem Parkplatz in einer ehemaligen Franziskanerkirche gefunden hatte, tatsächlich die Knochen Richard III. Sind. Eine Sensation, erklärt Lynn Foxhall, Professorin für alte Geschichte an der Universität Leicester.
What's very cool is when we so rarely have a known individual, especially a prominent or a royal individual in archaeology. This is very, very unusual for us and not normally what we would even go out to look for.
Selten kenne man bei so alten Knochenfunden den Namen der Leiche, erst recht nicht bei so prominenten Leichen. Dass sie überhaupt zu suchen begonnen haben an dieser Stelle, geht auf die Initiative der Richard Society zurück, eine Gruppe von Hobbyarchäologen, die den Ruf Richards rehabilitieren wollten.
The other important stimulus was the chance in this project to find a completely unknown medieval church. That was the really exciting bit at the beginning, because we didn't think we would find Richard III, and how wrong we were.
Wenn schon kein Richard, sagten sich die Forschenden, dann wenigstens eine komplette, bisher unerforschte mittelalterliche Kirche. Doch wie falsch sind sie gelegen, gibt die Professorin unumwunden zu. Dass sie Richard III. Identifizieren konnten, war einem Verwandten zu verdanken, der seine Gene zurückführen kann auf die Schwester Richard III. Doch dessen DNA ist nur ein kleiner Teil in einem ganzen Strauß wissenschaftlicher Untersuchungen, die von Knochenanalyse über Isotopenanalyse bis zu profunden Bodenuntersuchungen reichte und die alle zusammen jetzt dazu geführt haben, dass Richard III. In aller Munde ist.
In Britain, understandably, this is effectively the discovery of a lost king and a lost king around whom there had come to exist a huge amount of legend and public interest, partly as a result of things like Shakespeare's play, of course.
England hat einen verlorenen König wiedergefunden, einen sagenumwobenen König, dessen Knochen in nächster Zeit wohl einiges zu erzählen haben werden. Zum Beispiel, dass Richard III. An Skoliose litt, also tatsächlich einen Buckel hatte. Zumindest damit also hatte Shakespeare damals ins Schwarze getroffen.
Bilder aufhängen, Objekte aufstellen und vielleicht noch den Videobeamer anschließen und fertig ist die Ausstellung. Das ist die traditionelle Form von Kunstpräsentationen, die auch heute noch in vielen Fällen gut funktioniert. Der umtriebige Basler Künstler Tobias Madison sucht nach neuen, nach flexibleren Ausstellungsformen, um die Kunst und die Ökonomie zu hinterfragen. Alice Henkes hat sich in seiner Ausstellung in der Kunsthalle Zürich umgesehen.
Alte Kartonkisten stehen in den Ausstellungssälen herum. Es sieht fast so aus, als hätten die Techniker die Kunstwerke noch nicht aufgebaut oder noch nicht einmal ausgepackt. Wären da nicht die Lichter, die aus den Transportkartons leuchten? Wer sich über die Kisten beugt, entdeckt im Innern überraschende kleine Installationen aus Leuchtröhren und Lampen. Überraschende Entdeckungen machte auch Tobias Madison, als er begann, sich mit Kartonkisten und Transportwegen zu beschäftigen. Viele in der Schweiz ansässige Kleinhändler aus dem Nahen und Fernen Osten haben sich Handelswege fernab der großen Frachtrouten und Containerschiffe aufgebaut. Verwandte werden zu Kurieren und nehmen, wenn sie auf Besuch kommen, mal ein paar Kisten Ware mit.
Es ist wie fast eine Handelsstruktur oder eine Transportstruktur, wo so familiäre Verbindungen fast wie zu so Handelswegen werden. Und dadurch ist quasi auch so ein Transportgeschehen, der sowieso passiert. Und die Arbeit ist nur so ein Rest von einer selbstorganisierten wirtschaftlichen Struktur.
Sagt Tobias Madison. Der in Basel geborene Künstler interessiert sich für ökonomische und organisatorische Strukturen. Dafür, wie Waren und Ideen bewegt werden. Und er interessiert sich für Ausstellungssituationen und unseren Umgang mit Kultur. Um beide Themen zu vereinen, hat er eine Low-Budget-Ausstellung entworfen, die vor allem aus Licht und Luft besteht.
Die Ausstellung ist wie gemacht aus gesammeltem Karton und aus vorgefundener Technik.
Eine Ausstellung aus altem Karton und vorgefundener Technik. Gekostet hat sie fast nichts. Das klingt schon recht anarchisch, doch Tobias Madison geht noch weiter. Mit einer möglichst offenen Ausstellungssituation versucht er, herkömmliche Vorstellungen von Kunstpräsentation und bürgerlichem Kulturgenuss aufzuweichen. Dazu gehört, dass er verschiedene Außenorte zu Teilen der Ausstellung ernennt. Das Kino AP News, das Tobias Madison gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden betreibt, gehört dazu. Und die Long Street Bar. Die beiden Lokale in Fußwegnähe zur Kunsthalle werden während der Ausstellung zu Bühnen für Performances, Musikabende, Filme. Ein regelmäßiger Newsletter erweitert die Ausstellung in den virtuellen Raum. Madison bringt das Publikum in Bewegung, aber nicht nur das Publikum. Die Ausstellung selbst soll sich in stetem Wandel befinden. Ende Februar gibt es eine zweite Vernissage. Das soll den prozesshaften Charakter der Veranstaltung unterstreichen. Eine Ausstellung in steter Bewegung. Das Konzept klingt urban und spannend. Die Ausstellungssituation in der Kunsthalle indes verlangt dem Besucher einiges an geistiger Mitarbeit ab. Wandfüllende Videoprojektionen zeigen die Deckenbeleuchtung der Ausstellungssäle. Aufgenommen hat er die Videos mit kleinen Militärdrohnen. Das Licht plappere gegen sich selber an, sagt Tobias Madison. Ein schöner Gedanke, der auf die Leere im Raum oder vielleicht auch im geschwätzigen Kunstmarkt anspielt. Die Installation bleibt da ganz offen, ein wenig zu offen sogar, um eine schlüssige gedankliche Verbindung zur Ökonomie von Ausstellungen wachzurufen. Zum Glück warten im Nebenraum die verheißungsvoll leuchtend gefüllten Kartonkisten, die mehr als Geplapper zu erzählen haben.
Die Ausstellung von Tobias Madison ist noch bis zum 24. März in der Kunsthalle Zürich zu sehen. Die Integration der italienischen Gastarbeiter in der Schweiz gilt als eine Erfolgsstory in der Schweizer Ausländerpolitik. Doch die Zahl der Zeitzeugen schwindet, die davon erzählen können. Der Tessiner Delegierte für Ausländerintegration will dem drohenden Vergessen entgegenwirken. Zum Beispiel mit einer Veranstaltung in Chiasso, wo Betroffene nicht nur an Erfolge erinnerten, sondern auch an dunkle Kapitel. Zum Beispiel an die Schicksale der verbotenen Kinder in der Schweiz. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Generationen von Italienerinnen und Italienern haben mit ihren Kartonkoffern voller Hoffnung die Drittklassabteile in den Zügen Richtung Schweiz gefüllt. Die Reise war ein Einschnitt für Hunderttausende von Biografien, zum Beispiel der von Viola Pignone.
Io sono venuta dall'Italia il 27 aprile del 1960.
In die Schweiz gekommen ist sie am 27. April 1960. Hinter sich die Armut und die schwere Landarbeit in Süditalien, vor sich das Paradies. Ein Leben lang hat sie ihre Arbeiterinnenhände nicht in den Schoß gelegt. Und heute erzählt sie das alles mit Leichtigkeit. Doch leicht war es nicht. Ihre beiden Brüder hätten als Saisonniers in der Schweiz gearbeitet, sagt sie. Die Kinder seien in Internaten zurückgelassen worden.
Bambino loro ci hanno detto: Senti, Mamma, o tutti qua o tutti là.
Schrecklich hätten das die Kinder aufgenommen. Sie hätten gebettelt darum, dass sie bei ihren Eltern bleiben dürften. Doch das war verboten. Saisonniers durften 9 Monate pro Jahr arbeiten in der Schweiz und lebten hier ohne Familien. Trotzdem, je nach Quelle, lebten Hunderte oder gar 15.000 Saisonnierkinder illegal in der Schweiz. Die Psychotherapeutin Marina Frigerio berät seit den 70er Jahren Betroffene.
Einige haben in Mansarden gelebt und haben den ganzen Tag auf dem Bett verbracht, haben sich nicht bewegt aus Angst, man hört etwas. Wenn jemand zu Besuch kam, dann sie versteckten sie im Schrank oder unter dem Bett. Andere haben zum Beispiel in einem Keller ihren Tag verbracht. Das war ihr Schicksal. Nicht sehen und nicht hören.
Kleine Kinder durften nicht weinen. Und wenn doch, wurde das Geräusch unter Bettdecken erstickt. Heute leben noch zahlreiche solche ehemaligen Kastenkinder in der Schweiz, tun sich schwer mit Vorwürfen an die Eltern, oder?
Sie merken, dass ihre Eltern keine Wahl hatten, weil entweder getrennt leben oder die Kinder zu verstecken.
Gewerkschaften und Emigrantenorganisationen haben von Anfang an Druck gemacht gegen das Saisonnierstatut in der Schweiz. Mit dem Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU wurde das Saisonnierstatut im Jahr 2002 abgeschafft. Eine Erfolgsgeschichte für Nando Ceruso. Er kam 1964 als 17-Jähriger aus Sardinien in die Monteforno-Fabrik.
Conoscevi amici, persone che lavoravano ovviamente nei contratti stagionali nell'edilizia.
Er habe Kollegen gekannt, sagt Ceruso, Saisonniers auf dem Bau zum Beispiel, deren Frauen ebenfalls in der Schweiz arbeiteten, die ihre Kinder oft nicht in Italien lassen konnten. Und so wurden die illegal in der Schweiz untergebracht, oft auch bei solidarischen Schweizer Gastfamilien.
Sì, una storia nascosta che spesso non se ne parla, ma che purtroppo.
Eine versteckte Geschichte, über die wenig gesprochen werde, sagt Nando Ceruso, der nach seinen Jugendjahren Gewerkschafter geworden ist. Es ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte der italienischen Einwanderung in der Schweiz. Marina Frigerio und Nando Ceruso betonen beide, die Geschichte weist über sich hinaus auf die Sans-Papiers von heute.
Viele Menschen fühlen sich von den Ansprüchen des Berufslebens überfordert. Womit das auch zu tun hat, illustriert unfreiwillig folgendes Inserat der Krebsforschung. Angelika Schett.
Ich lese: 18 Theaterabende abgesagt, 2 Hochzeitstage nicht gefeiert, 1 neues Diagnoseverfahren bei Krebs entwickelt. Links im Bild ein liegengelassenes Theatertäschchen mit festlichen Handschuhen. Dafür nicht links liegen gelassen, Reagenzgläser und andere Laborgegenstände, die das Bild dominieren. Von engagierten Forscherinnen und Forschern ist die Rede in einem kleinen Text, mit dem die Krebsforschung Schweiz zu Spenden auffordert. Fraglos ist: Wir alle sind dankbar, dass einsatzfreudige Wissenschaftler in Laboratorien und Forschungsinstituten das Ziel haben, der Krebserkrankung vorzubeugen und sie immer erfolgreicher behandeln zu können. Nur, warum sollen Forscher dafür ihre kulturellen Interessen und ihr Privatleben an zweite Stelle rücken oder ganz vergessen? Die Entgrenzung der Arbeitswelt ins Private scheint Standard geworden zu sein, und das nicht nur bei diesem Werbeinserat für Spendengelder zugunsten der Krebsforschung. Hier wird sie nur anschaulich auf den Punkt gebracht. Dabei wissen wir, dass die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit zugunsten der beruflichen Arbeit ungesund ist für Körper, Geist und Seele. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg spricht in diesem Zusammenhang vom erschöpften Selbst. Es ist ausgelaugt von einer Arbeit, die die soziale Nähe zu Menschen im privaten Leben verhindert. Eisig wird es dann für die Betroffenen. Sie leisten und leisten und fühlen sich immer elender. Hilfe gibt es oft erst, wenn sie sich mit einem attestierten Burnout in die Klinik zurückziehen dürfen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich an Sigmund Freuds klare Worte zu erinnern: mit Blick auf ein dem Menschen zuträgliches Leben, lieben und arbeiten können. Dazu der berühmte Entwicklungspsychologe Erik Erikson: Wenn Freud sagte, lieben und arbeiten, so meinte er damit eine Berufstätigkeit, die das Individuum nicht völlig verschlingt und seine Fähigkeit, ein Liebender zu sein, nicht verkümmern lässt. Lieben und arbeiten wäre demnach auch eine ärztliche Formel für Menschenwürde. Auch oder gerade, wenn es um die Krebsforschung geht.
Die italienischen Parlamentswahlen stehen vor der Tür und da sorgt jetzt ein Anti-Berlusconi-Film in Rom für Wirbel. Der sollte nämlich gezeigt werden im Maxi, einem Museum für Gegenwartskunst des 21. Jahrhunderts. Doch die Präsidentin dieses Museums hat ein Veto eingelegt, hat Nein gesagt und jetzt ist die Empörung groß, die Rede gar von Zensur. So lesen wir in der Schweiz. Nadja Fischer, in Rom, um was für einen Film geht es da überhaupt?
Es geht um einen Film, den Bill Emmett, der langjährige Leiter des renommierten Wirtschaftsblattes Economist, gedreht hat. Emmett zieht den persönlich gefärbten Film offenbar durch Italien, das der Brite sehr liebt, und dokumentiert den Niedergang des Landes. Der Filmtrailer zeigt Prügeleien im Parlament, leicht beschürzte und powackelnde Frauen im Fernsehen und Berlusconi, der gegen den Kommunismus wettert. Der Trailer zeigt auch namhafte Leute, Moretti, Umberto Eco oder der Fiat-Chef Marchionne. Sie alle sprechen über den Niedergang, den Bill Emmett offenbar zu guten Stücken eben Berlusconi anlastet.
Und warum sollte der Film im Maxi, dem Museum für Gegenwartskunst, gezeigt werden?
Bill Emmett wollte den Film nächste Woche geladenen Gästen zeigen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im Saal eines Maxi, das eben eines der wenigen zeitgenössischen Gebäude in Rom ist, ein spektakulärer Bau von Zaha Hadid und ein beliebter Ort für die Durchführung von diversen Anlässen.
Also im Grunde genommen ein privater Anlass, der jetzt verboten wurde.
Das ist so. Giovanna Melandri, die Museumspräsidentin, eine Exponentin der Linken notabene, sie hat die Filmvorführung abgeblasen, auf Weisung des Kulturministeriums, wie es hieß, was das Ministerium doch umgehend dementierte. Melandri rechtfertigte ihren Schritt damit, dass sie im Wahlkampf die Politik vom Museum fernhalten müsse. Das Museum werde ja mit öffentlichen Geldern subventioniert. Nach den Wahlen dürfe sich Emmett gern wieder bei ihr melden, meinte Melandri. Der Entscheid hat hier viele Proteste ausgelöst. Allen voran zeigte sich natürlich Bill Emmett empört. Der meldete über Twitter und Tageszeitungen, es hätte ihn nicht verwundert, wenn sein Anti-Berlusconi-Film unter Berlusconi verboten worden wäre. Aber dass das jetzt geschieht, das hätte er nicht erwartet.
Und wie ist denn dieser Entscheid jetzt wirklich zu interpretieren?
Einerseits sicher als vorauseilender Gehorsam einer Museumschefin, die als kulturfern gilt und deren Nomination vor ein paar Monaten sehr umstritten war. Ich denke aber, die Episode zeigt noch mehr, nämlich ein Phänomen, das eben nicht auf Berlusconi beschränkt ist, sondern das viel aussagt über Italien ganz allgemein. Die Episode zeigt, wie hochpolitisiert jeder Bereich in Italien ist und wie groß der Parteienfilz ist. Also auch eine Museumspräsidentin kann nicht autonom entscheiden, steht unter Druck von rechts und links. Und damit ist dieser brisante Entscheid der Maxi-Präsidentin eben auch Ausdruck des Systems von Gefälligkeiten und Abhängigkeiten, das sich durch die italienische Gesellschaft zieht. Ob die Präsidentin jemandem Konkretem etwas schuldig war, ob sie jemand Konkretem einen Gefallen machen wollte, das wissen wir nicht. Darüber wird im Internet im Moment spekuliert. Bill Emmett jedenfalls sieht sich in seiner Filmthese natürlich bestätigt, nämlich dass in Italien heute die Meinungsfreiheit nicht mehr viel zählt und dass es ganz grundsätzlich um Italien schlecht steht.
Infos zum Anti-Berlusconi-Film von Nadja Fischer aus Rom.
Der Genfer Zeichner Patrick Chabat erhält den Nebelspalt Publikumspreis für eine Karikatur in der NZZ am Sonntag. Diese Karikatur zeigt Homer Blocher, Homer Zuppiger und Homer Mörgeli im Historischen Museum der SVP. In der Ausstellung «Gezeichnet» im Berner Kornhausforum wurden mehr als 200 Zeichnungen von rund 50 schweizerischen Pressezeichnern ausgestellt. 2000 Besucher und Besucherinnen wählten daraus den Sieger. Der US-amerikanische Regisseur Michael Straczynski wird dieses Jahr im Berliner Studio Babelsberg einen Film drehen über Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl beschäftigte für ihren Film «Tiefland» Hunderte von Statisten, die sie aus den Konzentrationslagern zu den Dreharbeiten befahl. Es waren vor allem Roma und Sinti aus dem Zwangslager Marzahn bei Berlin. Mit dem Film «The Flickering Light» nimmt Regisseur Straczynski dieses düstere Kapitel deutscher Filmgeschichte auf. Weiterhin düster sieht es aus für den russischen Ballettchef Sergei Filin. Er hatte gestern Moskau verlassen und ist nach Aachen gereist, wo er sich vom Säureattentat erholen will. Der Angriff auf den Ballettchef des russischen Bolschoi-Theaters wirft in Russland immer noch hohe Wellen. Die Feuilletons der Zeitungen sind voll mit ähnlichen Horrorgeschichten aus dem Innern des russischen Balletts. Die Polizei ermittelt immer noch, hauptsächlich in Künstlerkreisen.
Die Knochen von Richard III., Sie beherrschen heute die Titelseiten der Zeitungen. Mayo Brändli, Sie haben aber einen anderen großen Mann ausgesucht. Groß prangt er auf der Titelseite der Süddeutschen, Niccolo Machiavelli.
Ja, weil Richard III. Wird bei uns nachher auch noch Thema sein. Ich habe mich deswegen auf Machiavelli konzentriert. Auch er eine interessante Person. Er hat vor 500 Jahren sein wichtigstes Werk geschrieben, Il Principe, der Fürst. Und der Autor der Süddeutschen Zeitung geht der Frage nach, warum Machiavelli dieses Büchlein geschrieben hatte. Machiavelli war als Politberater beim florentinischen Machthaber bei den Medicis in Ungnade gefallen. Er wurde gefoltert, man hat ihn seiner Ämter enthoben, man hat ihn aus der Stadt rausgeworfen. Und so blieb er dann zwar in der Nähe, aber ohne Amt und Würden und hat dort sein Werk, seinem Fürsten geschrieben. Es ist eine Analyse der Macht und ihrer Strategien, die hat er dann fein säuberlich zerlegt und das hat ihm auch später den Ruf eingebracht, er selber sei ein zynischer Machtmensch ohne Ethik, was er keineswegs war. Es ist eine Fehlinterpretation aus späterer Optik. Als Machiavelli dann aber das Werk verfasste, dann hat er das auch getan als eine Art Reklamewerk für sein eigenes Tun. Er hätte nämlich gerne wieder einen Job gehabt als Politberater. Das wurde ihm dann aber allerdings nicht mehr gewährt, unter anderem, und das ist Ironie des Schicksals, wegen seiner Nähe, seiner früheren zu den Medicis.
Mayo Brändli von Florenz, jetzt auf den Tahrirplatz in Ägypten, ein Ort des Grauens für die Frauen.
Ja, das berichtet der Tagesanzeiger und auch andere Zeitungen berichten von Überfällen sexistischer Natur auf Frauen auf diesem Platz in Kairo. Überfälle, die offensichtlich schon einige Zeit dauern. Frauen werden ausgezogen, sie werden vergewaltigt, sie werden mit Messern traktiert. Und am Platzeingang werden inzwischen Flugblätter verteilt, wie sich die Frauen vor solchen Angriffen schützen können. Diese Angriffe sind gezielt, sie sind gezielter Terror, da sind sich alle Beobachter einig. Aber niemand weiß, wer genau dahinter steckt und bis vor kurzem hat sich auch niemand gegen diese Art von Gewalt an Frauen gewehrt. Erst nach langem Herumdrucksen hat sich die Oppositionelle Rettungsfront, zu der auch Friedensnobelpreisträger El Baradei gehört, aufgerafft, solches Tun öffentlich zu verurteilen, schreibt der Tagesanzeiger.
Hundert Sekunden Wissen.
Die Welt hat ein Problem. Es ist zu viel Geld im Umlauf, zu viel ungedecktes Geld. Geld, das die Banken selber geschöpft haben. Manche möchten jetzt wieder zurück zu einem anderen System, zum System des Vollgelds. Was das ist, weiß Christoph Keller.
Vollgeld, das tönt wie Vollkorn oder wie vollgetankt und im Grunde ist es gar nicht so weit davon entfernt. Nun, über Vollgeld redet man wieder seit der Finanzkrise, seit der Welt auf einen Schlag klar wurde, dass die Banken sich in hohem Maße verspekuliert hatten, ohne Deckung, ohne genügendes Eigenkapital. Sie haben nicht nur mittellosen Grundeigentümern in den USA locker Geld geliehen, sondern auch untereinander munter Kredite vergeben und damit haben sie eigentlich nur eines getan, sie haben Geld geschöpft, Geld, das es eigentlich so gar nicht gibt. Reales Geld können einzig die Zentralbanken schaffen. Sie haben das sogenannte Geldmonopol. Sie beliefern die Banken mit Geld und die Banken sollten, so die Theorie, mit diesem Geld der Zentralbank geschäften. Die Dynamik der letzten Jahre und Jahrzehnte aber hat dazu geführt, dass die Banken weit mehr Geld schöpften, als sie von den Zentralbanken erhalten haben, mit den Folgen, die wir kennen. Die Verfechter des Vollgelds nun möchten wieder zurück zu einer konservativen Geldpolitik, die da lautet, es darf nur so viel Geld in Umlauf kommen, wie die Zentralbank den Banken zur Verfügung stellt. Es darf, mit anderen Worten, kein Geld mehr geben, das durch Kredite und durch entsprechende Guthaben geschaffen wurde. Das Konzept Vollgeld entstand nicht ohne Grund in den 30er Jahren als Reaktion auf den Crash von 1928. Und die Idee findet heute wieder neue Anhänger. Nicht nur bei den Wachstums- und Finanzkritikern, sondern durchaus auch bei so respektablen Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.